Einen schönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich freue mich, hier da zu sein. War schon lange nicht mehr hier, schon lange nicht mehr gepredigt hier. Vielleicht für jeden, der mich noch nicht kennt. Ich bin Simon. Ich bin hier der Jugendpastor. Das heißt, ich bin jeden Freitag hier und darf die ganzen Jugendlichen hier betreuen, aber halt, ja. Wir haben hier Jugendgottesdienste und wir erleben Gott und wir erleben den Herrn und wir gehen da voran. Genau, und bin so ein bisschen mit dem Sven oder bin im Team hier von Pforzheim. Warum ich aber sonntags nicht hier bin, ist, weil ich gleichzeitig Campuspastor in Stuttgart bin und dementsprechend natürlich dort im Einsatz bin. Und in Ulm, wir sind Mosaic Family, mehrere Standorte, aber eine Kirche. Ja, und so ist man so als Pastor ein bisschen unterwegs. Aber heute ist ein besonderer Tag und ich dachte mir, ich ziehe mich auch mal ein bisschen besonders an, ja. Eine Sache, die ich von Kevin weiß, ist, er ist ein Hemdträger. Dachte ich mir, dann kann ich nicht anders, als auch im Hemd zu predigen. Das muss sein. Und wer mich kennt, wird wissen, wenn du mich fragst, was für Feste ich kenne als Christ, die tollsten Feste, werde ich vor Weihnachten Taufe sagen. Ich liebe Taufen, ja, das sind für mich Festtage in der Kirche. Für mich könnten wir wirklich jeden Sonntag Taufen feiern. Für mich ist es, danke, so gut, das ist schön, genau. Weil es wirklich ein Fest ist, denn die Bibel sagt, jeder, der sich taufen lässt, jeder, der diesen Schritt geht, der für Jesus eine Entscheidung trifft, da heißt es sogar, im Himmel machen die Engel Party, okay? Und ich weiß nicht, wie das dort funktioniert, ob sie den Subwoofer aufdrehen und irgendwie miteinander tanzen. Keiner weiß es, aber es läuft dort eine Party im Himmel, weil einer sagt, ich will diesem Jesus nachfolgen und ich will ihm nachgehen. Und deswegen feiern wir heute. Wir einerseits trauern wir um das Begräbnis des alten Lebens von Kevin. Schade. Auf der anderen Seite freuen wir uns auf das neue Leben, das Kevin jetzt beginnt. Amen.
Amen.
Yes. Und dementsprechend soll es heute um Taufe gehen, ja, ein Thema, das nicht mehr umstritten sein könnte in der christlichen Welt als dieses Thema, ja. Am Esstisch überall gut diskutiert. Aber ich glaube, dass Taufe mehr ist als nur ein Sakrament, mehr als nur eine Doktrine, mehr nur als eine Tradition. Ich glaube, Taufe, wie Jesus das verstanden hat, hat eine Kraft für dein Leben. Nicht, weil das Wasser heilig ist, aber dazu kommen wir gleich dazu, sondern weil die Entscheidung, die da hinten ist, verbindlich ist und die was in deinem Leben verändert. Amen.
Amen.
Ich bin ein Amensager, vielleicht nur als Info. Unser Hauptpastor hat mir mal in der Kritik gesagt, Simon, du sagst zu viel Amen. So, deswegen, ich werde das reduzieren, aber wenn ich Amen sage, geht bitte mit. Ja, das sind Punkte, die müssen wir hochhalten. Der Sven hat in meinem Büro so schön gesagt, das ist so gut. Ja, darfst du auch sagen, sag, was du möchtest, aber sei dabei. Hey, wir wollen das Wort Gottes feiern. Amen.
Halleluja.
Ne? Amen. Gut, vielleicht kennst du das, nämlich einen Initiationsritus. Für die das Wort nicht kennen, Initiationsritus, vielleicht können wir das auf drei zusammen sagen. Eins, zwei, drei. Ihr seid der Hammer, ich habe es nicht gleich geschafft. Initiationsriten sind quasi Riten, die zeigen, okay, wenn du diesen Weg durchgehst, wenn du diesen Prozess machst, dann darfst du zur Gruppe dazugehören. Beispielsweise, vielleicht kennt es jeder, Probearbeit. Ja, du gehst einen neuen Job an, da hast du eine Woche Probearbeit. Das ist wie so ein Initiationsritus. Wenn du den durchläufst, dann sagt der Chef, hier hast du einen Vertrag, darfst hier weiterarbeiten. Unter Jugendlichen ist das manchmal nochmal anders. Ja, ich weiß nicht, wie die Mädels das machen, aber Jungs sind manchmal komisch. Auf der Freizeit in Ulm haben die quasi aus dem... egal, lieber nicht. Auf jeden Fall haben sie was sehr, sehr Ekliges gemacht. Und das war der Initiationsritus, um zu beweisen, ich darf zu dieser Gruppe dazugehören. Und vielleicht kennst du das noch nicht, aber die Taufe ist auch so ein Initiationsritus. Ja, nicht im breiteren Sinne gedacht, dass du da jetzt drin sein musst, sonst läuft's nicht. Aber es ist ein klares Zeichen dessen, wenn ich diesen Schritt gehe, gehöre ich zu Jesus, gehöre ich zu Gott. Mein Glaube ist bestätigt, mein Fundament gebaut. Und wir wollen heute genau deswegen drüber reden. Ich habe euch 5 Punkte mitgebracht, warum Taufe für dich und für mich wichtig ist. Und auch für die, die sagen, ja, aber Taufe kenne ich schon, habe ich 100-mal gehört, diese Lehrpredigt. Warum Taufe auch, wenn du dich getauft hast, immer noch wichtig für dein Leben ist. Und vielleicht zu Anfang, eine große Warum-Frage. Ja? Ich liebe die Serie nebenbei, ich bin ein Warum-Mensch, ich stelle gerne Warum-Fragen, weil ich bin nicht einer, der einfach nur tut, was man ihm sagt. Also ich tue es am Ende trotzdem, aber ich kann es besser umsetzen, wenn ich verstehe, wohin. Ja, bin sehr selbstständig. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum brauchen wir überhaupt Taufe? Kevin, warum brauchst du dich taufen lassen? Und es beginnt mit dem griechischen Wort Hamartia. Das Griechische kennt 7 oder 6 Begriffe für Sünde. Wir haben nur einen Begriff. Aber der Begriff, der hier benutzt wird, bedeutet, irgendjemand hat anstelle ins Ziel zu treffen, daneben getroffen. Das Wort umzeichnet eigentlich den Begriff, dass jemand mit einem Pfeil und Bogen vor einem Ziel steht und in die Mitte treffen soll. Und was er tut, er schießt komplett vorbei. Hamartia bedeutet Zielverfehlung. Als Gott den Menschen geschaffen hat, und wir glauben daran, Gott hat den Menschen geschaffen, hat er den Menschen eine Bestimmung in den Menschen eine Bestimmung hineingelegt. Und diese Bestimmung ist verknüpft mit Segen, mit Verheißungen, mit Vervielfältigung, mit Gunst, mit all den guten Dingen, die das Wort Gottes für einen vorbereitet hat. In dem Moment, wo wir dieser Berufung oder diesem Purpose, dieser Bestimmung nicht mehr folgen, spricht die Bibel von Zielverfehlung. Und mit Zielverfehlung meint es nicht, du musst irgendeine religiöse Haltung in dir haben und einen religiösen Durchgang führen. Ja, Gott sagt nicht, okay, wer 5-mal in der Woche in den Gottesdienst geht, ja, der hat das Ziel erreicht. Nee, der Gottesdienst nebenbei ist nur ein Abglanz, ist ein Spiegelbild, eine Reflexion deines inneren Glaubens. Was Gott in uns hineingelegt hat, ist tatsächlich viel, viel, viel mehr. Und das ist Jüngerschaft, da kommen wir später zu. Aber Gott hat uns ein Ziel gegeben in unserem Leben, das uns bereichern soll und uns vervollständigen soll. Und immer dann, wenn wir das Ziel nicht verfolgen, entsteht meistens das Gegenteil von Segen und Gutem, nämlich Fluch und Leid. Immer dann, wenn wir meinen, es auf unsere Sache zu machen, bedeutet nicht immer, dass gleich alles schief geht. Bedeutet auch nicht immer, dass wir alle böse sind, ja? Aber bedeutet, dass früher oder später eine Konsequenz und eine Frucht daraus entsteht, die nicht gut ist für dich und für die anderen Menschen. Also unsere Taten sind, wir nicht von der Bibel in dem Sinne gleich verurteilt oder von Gott verurteilt, falscher Gedanke, gleich raus. Das ist nicht der Gedanke der Berufung. Der Gedanke der Berufung bedeutet, ich tue etwas langfristig und mit der Zeit, wie eine Frucht, die wächst, entsteht ein Ergebnis. Und die Bibel sagt, wer quasi nicht in der Berufung Gottes geht, bekommt nicht die guten Ergebnisse. Natürlich bekommen wir Segen, weil Gott segnet uns auch, wenn wir nicht mit ihm gehen. Weil Gott ist der Gott für die Guten und für die Bösen, okay? Er lässt die Sonne über allen aufgehen, er will alle segnen. Aber in verschiedenen Verheißungen, die geknüpft sind an mein Handeln, kommt der Segen nur dann, wenn ich sage, Gott, ich tue es für dich. Und deswegen kommt der Glaube. Der Glaube an Jesus Christus ist nicht der Glaube eines inneren Bekenntnisses. Eines inneren, das finde ich cool. Ja? Sondern der Glaube an Jesus sagt, okay Gott, ich habe verstanden, warum ich dir nachfolge. Ich habe meine Berufung verstanden, den Sinn meines Lebens, den Zweck, den ich hier habe. Und ich folge ihm nach, so gut wie ich kann. Ich vertraue dir, Gott. Es gibt eine Trennung zwischen Mensch und Gott. Genauso wie es Trennung gibt zwischen Menschen. Und wenn eine Trennung zwischen Menschen ist, ist was oft auch mit dabei? Unvertrauen oder Zweifel auch genannt. Und dieser Zweifel existiert auch zwischen uns und Gott. Und deswegen brauchen wir den Glauben, der sagt, Gott, ich vertraue dir. Ja, übersetzt ist Glaube Vertrauen. Gott, ich vertraue dir, ich vertraue deinen Sachen, die du mir sagst. Und ich handle in diesem Vertrauen und in diesem Handeln bedeutet nicht, alles ist super. Ja? Jesus nachfolgen bedeutet nicht, auf einmal hast du grüne Wiesen, schöne gelbe Blumen und Ponys reiten über dein Feld. Das meint Jesus Nachfolge nicht. Es meint, dass wenn du Jesus nachfolgst, es vielleicht Schwierigkeiten gibt, aber das Ergebnis dessen wird gut für dein Leben sein. Amen. Und so beginnt es, dass Leute in der Zeit von Jesus, also um das Jahr 0 eigentlich, um das Jahr 4, aber egal, angefangen haben zu sagen, okay, wir sind Heiden, wir brauchen diesen Gott Israels, wir wollen mit ihm gehen. Und sie gingen zur Taufe. Ja, man nennt sie auch bewusst Proselytentaufe. Ein Proselyt ist jemand, der quasi kein Jude war und Jude werden wollte. Warum ich das unterscheide, ist, weil Jesu Taufe nochmal eine andere Nummer hat, aber dazu kommen wir jetzt. Sie gingen zur Taufe und sie ließen sich taufen und da war einer, der hieß Johannes der Täufer. Und er hat sie getauft, er hat sie gelehrt, er hat sie geführt. Aber er hat sie auch ermahnt und ermutigt. Er hat ihnen gesagt, hey, wenn ihr zu dieser Taufe geht, denkt nicht nur, weil ihr drin seid, seid ihr jetzt auf einmal super toll vor Gott. Euer Herz und euer Inneres ist wichtig, das sich in dieser Taufe zeigt. Und glaubt nicht, wenn ihr da reingeht, wird Gott auf einmal blind und sieht nicht, was ihr tut. Also er sagt, hey, nehmt es ernst, was ihr hier macht. Und jetzt entsteht ein Punkt, Jesus Christus wird geboren, das Jahr Null ist, Jesus wird 30, geht in seinen Dienst und das Erste mitunter, was er tut, ist sich taufen zu lassen. Und jetzt könntest du dir genau diese Frage stellen, Simon, wie, der ist doch kein Proselyt gewesen, der war doch Jude, der hat doch dazugehört, der war doch nicht, das ist doch der Sohn Gottes, habe ich ja in der Kinderstunde und in der Jugendkirche und im Sonntag Gottesdienst gelernt, was macht er dort bei dieser Taufe? Und Jesus zeigt durch seine Handlung, dass er sich taufen lässt, zwei Dinge. Erstens, dass diese Taufe, die ab jetzt stattfindet, eine komplett andere Taufe ist, als die von Johannes. Erstens. Zweitens, dass Jesus sagt, alle brauchen diesen Switch. Alle brauchen dieses Bekenntnis, ich brauche Gott und ich will zu ihm dazugehören. Und um das festzumachen, geht der, der keine Sünde hat, als erstes und macht und zeigt es, ich gehöre zu Gott. Ich gehe diesen Weg und ich bekenne das. Und deswegen feiern wir Taufe. Deswegen gehen wir diesen Weg und sagen, okay, jeder, der Jesus nachfolgt, jeder, der ihm nachgeht, lässt sich taufen, so wie Jesus, um ein Bekenntnis zu geben, ich gehöre zu Gott, dem Vater. Und wir merken, Jesus hört da ja nicht auf. Jesus beginnt nicht nur seine Zeit damit, sondern er beendet sie auch, indem er sagt, geht hin in die Welt, zählt Leuten von mir, macht sie zu Jüngern und tauft sie. Also Jesus beginnt mit der Taufe und befiehlt im Missionsauftrag die Taufe. Und wir wollen Jesus gehorsam sein, wir wollen ihm nachgehen und deswegen sagen wir, wir feiern Taufe. Und hier habe ich meine ersten 5 Punkte und du kannst gerne mitschreiben, wenn du möchtest. Der erste Punkt ist, Taufe ist das Zeichen oder das Symbol für die Abwaschung unserer Sünden. Taufe ist das Symbol für die Abwaschung unserer Sünden. Ich gehe rein in die Taufe und bekenne in dem Moment, dass ich Sünde in meinem Leben habe. Nochmal, Sünde, Herr Mattia, dass ich Verfehlung habe, dass ich in vielen Bereichen nicht so lebe, nicht dem nachgehe, wie Gott es für mein Leben eigentlich vorherbestimmt hat, wo er seinen Segen hineingelegt hat. Und ich bekenne in dem Moment, ich gehe da rein, ich bin quasi schmutzig und ich lasse mich jetzt waschen. Ich werde sauber. Ich werde sauber. Und in diesem Moment ist es ein Symbol, eine Parallelstelle zwischen dem, was Jesus am Kreuz getan hat und dem, was wir tun, okay? Also wir können uns alle kurz nochmal zurückbesinnen. Jesus ist am Kreuz und das Erste, was er tut, wenn er am Kreuz ist oder was im Endeffekt in diesen Heilsbegriff reinkommt, ist, er stirbt am Kreuz für dich und für mich. Und in dem Moment, wo Kevin in diesem Wasser stehen wird, wo ich in diesem Wasser stande und andere Leute, sagen wir, okay, wir sterben jetzt auch. Wir gehen in dieses Wasser, als würden wir begraben werden. Warum? Weil die Bibel sagt, eigentlich müssten wir für unsere Zielverfehlungen, also nicht nur für die Sünde, die wir denken, sondern den konkreten Mist, den wir angestellt haben, eigentlich von Gott getrennt sein. Das funktioniert nur durch den Tod. Da kannst du gerne nach der Predigt auf mich zukommen, kann ich gerne ausführen, dafür haben wir gerade nicht die Zeit. Aber es passiert dadurch, dass wir eigentlich sterben müssten an diesem Kreuz und nicht Jesus. Jetzt müssen wir aber immer noch sterben. Aber Jesus hat es ja für uns getan. Und jetzt ist der Moment da, dass wir sagen, wir sterben aber bildlich und in unserem Herzen, in unserem Bewusstsein. Es bedeutet, in dem Moment, wo jemand sich da reinstellt und getauft wird, so ist er in den Tod von Jesus hineingetauft. Er stirbt quasi für diese Welt, für das, was er vorher war, für den er vorher stand und ist weg. Ja? Da können wir eigentlich später O schreien, vielleicht, wenn du es hörst, vielleicht auch nicht. Aber der Moment ist, in diesem Moment stirbt der Mensch bildlich gesehen und wird eins in dem Urteil, das eigentlich Jesus bekommen hat. Und deswegen ist der erste Schritt so wichtig zu verstehen, warum gehe ich zur Taufe, weil ich sage, Jesus, eigentlich hätte ich da hängen müssen, du hast es aber für mich getan und ich gehe diesem nach, aber ich muss nicht sterben. Amen? Und somit ist das Kreuz eben diese Teaser, sage ich mal, dieser Anteaser von dessen, was in unserem Leben auch irgendwann bildlich und auch physisch stattfinden wird. Die Bibel spricht davon, dass der Heilige Geist uns von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überzeugt. Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Sünde, weil ich weiß, ich habe verhauen, die Frucht meines, das Ergebnis war komplett daneben. Sünde, Gerechtigkeit, weil dieser Gott diese Gerechtigkeit ist, weil er es richtig macht, weil er die Dinge gut tut. Und dieser Begriff Gerechtigkeit, der wird eigentlich diesen paar Sekunden gar nicht richtig gewertschätzt, weil es so viel mehr ist, was in diesen Punkt Gerechtigkeit hineinführt. Aber jetzt einfach mal stehen gelassen, wir können es vielleicht nachvollziehen. Und da haben wir eben Jesus, die Gerechtigkeit in Person und das Gericht, den Vater, der dazwischen steht, zwischen dir und dem Gericht, der Anklage und sagt, okay, und jetzt muss ich gucken, was tue ich. Und in diesem Moment verstehen wir, okay, wir brauchen einen Anwalt. Wir brauchen jemanden, der uns vertritt, und dieser jemand, der uns vertritt, ist Jesus, der die Gerechtigkeit für uns wird. Auf einmal dürfen wir vor Gott kommen, auf einmal dürfen wir vor ihm stehen, auf einmal dürfen wir mit ihm reden, wir dürfen mit dieser hohen Instanz das Privileg haben, zu sprechen, was wir vorher so nie gehabt haben. Und der Segen, die Verheißungen und Dinge werden auf einmal erreichbar für uns. Paulus sagt in Römer 6, 1 bis 7, was sollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger wird? Ja? Sollen wir jetzt noch mehr Müll machen, damit es jetzt besser aussieht? Das sei ferne. Wobei hier Ausrufezeichen, eigentlich müsste ich jetzt schreien, aber keine Lust. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus getauft sind, die sind in den Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden sind im Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort nicht mehr der Sünde dienen. In dem Moment sagt die Bibel, die Sünde kann quasi nur über diesen Leib, in dem wir stecken, richtig Einfluss haben. In dem Moment, wo ich sage, ich sterbe, hat ja die Sünde als Bild ja keine Macht mehr, weil über Toten kann man ja nichts tun. Und das meint es, ich entscheide mich zu sagen, ich bin für diese Sache, für diese Welt, für diese Sünde, für diesen ganzen Bereich dieser Dimension nicht mehr zu haben. Punkt. Und jetzt spricht die Bibel davon, dass es eine Auferstehung gibt. Und genauso wie Christus gestorben ist, ist er nicht im Grab geblieben. Amen. Hey, wir feiern Gottesdienst, wir sind lebendige Christen, wir sind Leute, die von Jesus erzählen, nicht weil wir an eine Vergangenheit denken, die irgendwann mal passiert ist und ganz lieb war und toll war, sondern weil wir an eine Gegenwart glauben und an eine Zukunft, weil dieser Jesus auferstanden ist. Amen. Irgendjemand hier das glaubt? Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Und weil das passiert ist, weil das stattgefunden hat, hat das Relevanz für heute. Und deswegen ist unser Leben nicht aus der Vergangenheit zu prägen, sondern aus dem Heute von Jesus. Und das macht viel mit uns. Hey, die Frage, ob Jesus auferstanden ist, ja? Du kannst mit Jesus super gut unterwegs sein. Du kannst die Bibel super toll finden und super tolle Argumente finden für ganz viele coole Sachen. Aber in dem Moment, wo es darum geht, dass ein Mensch, der tot ist, auf einmal wieder doch läuft, dann hört es meistens auf. Aber es hat eine riesen Bedeutung für dich und für mich. Weil in diesem Auferstehen von Jesus ist die Verheißung oder auch die Zusage von uns, dass wir irgendwann mal ewig leben werden, mit inbegriffen. Wisst ihr, das Griechische denkt, du gehst irgendwann mal als Geist irgendwie in den Himmel. Damit können wir gut umgehen. Unsere Seele schwirrt dann irgendwo und ist so ein kleiner, dicker Engel auf Wolken. Aber das meint nicht das, was die Bibel meint. Die Bibel meint, wir stehen irgendwann wirklich wieder auf. Gott nimmt diese Erde und so wie er sie einmal gemacht hat, macht er sie nochmal und setzt uns quasi wie Lego-Figuren wieder rein. Und weil es bei Jesus geklappt hat, wird es auch bei dir klappen. Das meint Auferstehung. Und in dem Moment, wo du rauskommst aus diesem Wasser, Kevin, wo ich rausgekommen bin oder jemand anderes rauskommt, zeigt er, ich bin erstens ein neuer Mensch, ja, weil hier ist quasi was Neues passiert, ja, jemand Totes gibt es nicht, es muss neu sein. Also, neuer Mensch und ich bekenne, irgendwann passiert das nochmal mit mir. Die Bibel spricht davon, dass wir alle unter diesem Urteil Gottes leben und das werden wir alle erleben und manche erleben es heute noch. Ich habe es vor einigen Wochen erleben müssen, Wir werden alle sterben. Jeder von uns wird irgendwann mal in diese Erde hinabgelassen. Und was übrig bleibt, sind vielleicht gute Gedanken. Nichts von dem, was du hier hast, nimmst du mit. Nichts, gar nichts. Du bist an diesem Grab und ich stand an diesem Grab. Ich kannte diese Person. Sie war eine Person tief an meinem Herzen. Und du stellst eine Sache fest. Die Gitarre, die du gerade von ihm hältst, die nimmt er nicht mit. Die Bücher, die er im Schrank hatte, die nimmst du nicht mit. Er nimmt gar nichts mit. Alles bleibt hier, noch nicht mal sein Körper, seine Kleidung. Nichts. Einzige, was bleibt, ist vielleicht die Gedanken über ihn. Und die gehen irgendwann auch aus. In 100 Jahren weiß niemand, dass du warst. So nichtig ist das Leben. Und gleichzeitig so wertvoll, weil Gott dir die Zukunft und die klare Zusage gibt, es hört nicht auf für dich. Es gibt diese Auferstehung, es gibt ein Leben nach dem Tod, es geht weiter und es hat sogar eine physische Form. Nebenbei, mir hilft es unglaublich zu kapieren, wie einfach die Bibel ist, dass sie meint, es wird einen Körper geben, der wird einfach nur gut sein und der Hammer sein, keine Sünde, kein Leid, keine Krankheit, gar nichts mehr, alles wird raus sein. Damit kann ich super arbeiten, ich kann mir ihn nur nicht vorstellen, aber das sagt auch die Bibel, geht mich nichts an. Ja, ich soll quasi im Jetzt bleiben und der Zukunft, das gehört Gott. Aber wir bekennen in dem Moment, wo wir aus diesem Wasser rauskommen, ich bin jetzt schon neu, ich habe jetzt schon Anteile und ich werde in Zukunft auch neu sein, weil das Leben in meinem Leben nicht aufhören wird. Amen. Und deswegen ist wichtig, dass so viele Menschen wie nur möglich von diesem Jesus kennenlernen oder hören, um in diesem Boot mit dabei zu sein. Das Schöne ist, Jesus will sich beweisen. Und wir erleben Wunder, wir erleben Heilungen, Befreiungen, Veränderungen. Wir erleben, wie das Wort Gottes unser Leben transformiert, wenn die Zusage auf einmal Teil deines Lebens wird. Und wir sehen, dass das Gute von Gott Teil in unserem Leben ist. Können wir die Leitfrage beantworten? Nein, können wir nicht. Können wir sagen, wie dein Leben vorausläuft? Nein, ich bin kein Wahrsager. Aber ich kann dir die Zusage geben, die Jesus höchstpersönlich sagt, nämlich du wirst mit ihm weiterleben. Amen. Und um diese Dinge zu zeigen, beweist er sogar heute noch seine Kraft. Und deswegen bin ich ein Gläubiger und ich sage immer so witzig, Sven war letztens bei uns und bei mir am Montag, Pastoren, ist ja quasi der pastorenfreie Tag. Und da sagte er, ach ja, ne, jetzt bist du ja nicht mehr Pastor, jetzt kannst du auch machen, was du willst. Da habe ich gesagt, du weißt du, ich glaube auch privat. Und genau das ist der Punkt. Wir glauben, weil wir überzeugt sind von etwas und das bekommt irgendwann eine Gestalt. In der Mitarbeit, in dem Titel, in was auch immer. Aber am Ende, wie auch am Anfang, steht die Überzeugung, Jesus Christus lebt und es ist relevant für dein und für mein Leben. Amen. Und so sind wir bei unserem dritten Punkt. Es beginnt eigentlich, oder jetzt beginnt eigentlich dein Glaubensleben. Das vorher, sage ich immer freundlich, ist die Kennenlernphase. Honeymoons. Das ist so, mit Jesus unterwegs sein, ihn kennenlernen, das Vertrauen in ihn stärken, die Beweise finden, warum ich ihm nachfolgen sollte. Ja, das einfach mit ihm gehen. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich gehe zu dieser Taufe, passiert ein konkreter Schritt. Dieser konkrete Schritt ist von jedem hier feststellbar. Kevin, ich mache Bilder. So wie es... Ganz schwierig, ich muss das jetzt ausziehen. Nee, aber so wie es von mir Bilder gibt, es ist ein klares Bekenntnis für Jesus. Es ist nicht mehr nur ein ich glaube ja, sondern es hat auf einmal eine Form. Wenn ich meiner Frau sagen würde, ich liebe dich, aber ich hätte sie nicht geheiratet, wäre nie verlobt gewesen und Beziehung will ich nicht, ich hätte einen Arschtritt bekommen. Bekomme ich auch so manchmal, aber dafür erst recht. So, es geht darum, dass das, was ich innerlich in mir trage, erst relevant wird, erst wirklich stimmt, erst Sinn macht, wenn ich es auch lebe. Und hier beginnt dein Glaubensleben erst. Man nennt es auch Glaubensintegrität. Und dieser Shift am Kreuz findet in deinem Leben statt. Wisst ihr, wir sehen aus wie Menschen in dieser Welt, oder? Wir arbeiten wie Menschen in dieser Welt. Wir ziehen uns an wie Menschen in dieser Welt. Manche riechen wie Menschen in dieser Welt. Manche stinken wie Menschen in dieser Welt. Aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. In dem Moment, sagt Paulus, sind wir zwar in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Unsere Identität, was uns ausmacht, wer wir sind, wie wir leben, wie wir reden, ist nicht mehr hier, sondern im Himmlischen gegründet. Nochmal, du kannst stinken wie in dieser Welt und aussehen wie in dieser Welt, aber du bist nicht mehr von dieser Welt. Amen. Und das passiert, indem du dein Glaubensleben auf einmal anfängst zu leben und es Form bekommt und Menschen sagen, du hast dich verändert, du bist anders. Und Menschen genau diesen Moment machen, sagen, du siehst aus wie immer, du riechst wie immer, aber du bist anders, irgendwas ist neu. Genau das ist das Neue. Apostelgeschichte 22, 16, exemplarisch kurz rausgesucht, bringt es eigentlich sehr schön auf den Punkt. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen und rufe den Namen Jesu an. Punkt. Sehr, sehr pragmatisch. Willst du Jesus nachfolgen, dann mach einen klaren Cut in deinem Leben und mach ein klares Ja für Jesus und geh ihm nach. Und in dem Moment bekenne ich, Jesus, ich brauche deine Gnade. Jesus, ich habe verstanden, wer du bist. Und Jesus, ich habe dich angenommen und ich will dir nachgehen. Davor kann ich das sehr, sehr breit halten. Aber hier wird es konkret. Viertens, ein Bild, mit dem ich als Mann nicht viel anfangen kann, aber ich verstehe den Gedanken. Du brauchst nicht lachen, nur weil du es schon kennst. Wir sind mit Jesus verlobt. Okay? Ich war, als ich geheiratet habe, Bräutigam. Ich kenne die andere Seite nicht. Aber ich verstehe das Bild, das dahinter gemalt wird. Weil Jesus versteht sich als Bräutigam. Und Jesus sagt, die Kirche als Kirche ist seine Braut. Und da gibt es noch einen Heiligen Geist, der sie wie begleitet. Das nennt man Brautbegleitung. Und der hält sie quasi so lange bereit, bis dieser Bräutigam kommt. Und beide schreien, sagt die Bibel, und sagen, komm endlich, Jesus. Komm endlich, Jesus. Komm endlich. Er ist quasi weggegangen. Er sitzt gerade zu Rechten des Vaters. Du kannst dir vorstellen, wie ein Raum nebendran. Und wir warten, komm jetzt endlich. Komm endlich. Mach deine Versprechen, mach sie endlich klar. Die Bibel sagt, Jesus ist im Himmel und baut uns gerade Wohnungen. Genau dieses Bild von Verlobung. Und in dem Moment, wo ich sage, ich lasse mich taufen, gehe ich in dieses Bild hinein, dieser Verlobung. Warum? Weil Christen von je und he immer gewusst haben und das gedacht haben, Taufe bedeutet, ich komme in die Kirche hinein. Für Menschen war es früher und auch in der Apostelgeschichte nicht drei Ergebnisse. Ich bekehre mich, dann irgendwann lasse ich mich taufen und irgendwann kommt der Heilige Geist. Für die war das ein Ruck. Kaum hast du Ja gesagt, wurdest du quasi ins Taufbecken gekickt und beim Rausgehen hat man dir die Hände aufgelegt und der Heilige Geist kam. So, ich übertreibe jetzt. Ja, aber ihr könnt euch das Bild vorstellen, das war eins nach dem anderen. Warum? Weil die Entscheidung war frisch, die wurde festgelegt und dann kam der Heilige Geist. Die Dimension, die Gegenwart Gottes in dein Leben, die dich nicht nur in dem Sinne über Gott reden lässt oder hören lässt, sondern Gott erleben lässt. Ich liebe es, wenn Menschen im Heiligen Geist getauft werden, die sind so komisch danach, also positiv, ja. Die strahlen und lachen und können die ganze Nacht nicht schlafen und lesen Bibel. Denken wir, ja gut, gute Ergebnisse. Hey, das sind neue Menschen, weil die auf einmal merken, Jesus ist in meinem Leben. Ich habe eine neue Kraftwelle, ich habe eine Freude. Es hängt nicht mehr an mir, ich trage nicht mehr mein Leben alleine, sondern Gott ist Teil meines Lebens. Und fünftens. Sehr, sehr einfach. Aus Glaubensgehorsam. Die Bibel spricht von einem Glaubensgehorsam. Oder wir können auch Vertrauensgehorsam sagen. Und für alle, die vielleicht mit Gehorsam, diesem alten Wort, nichts anfangen. Gehorsam bedeutet, ich gehöre jemand, ich höre auf ihn, also bin ich gehorsam. Mehr nicht. Ich gehöre Jesus, ich höre Jesus und wenn ich es tue, bin ich gehorsam. Wenn ich es nicht tue, bin ich es nicht. Höre ich nicht auf Jesus. Vielleicht gehöre ich ihm, aber ich höre nicht auf ihn. Und die Bibel sagt, du sollst aber auf mich hören. Und wisst ihr was? Wenn ich auf jemand höre und es tue, muss ich ihm vertrauen, dass es stimmt. Aber Jesus fordert, dass wir ihm vertrauen und dass wir das tun, wie er es uns sagt. Die Bibel sagt in Matthäus 28, und lehrt sie, meine Gebote zu halten. Wir sollen als Christen diese Gebote halten und sie leben. Also nicht nur zu Jesus gehören. Ja, er ist mein Retter, cool, sondern er ist auch mein Herr. Auf ihn hören. Und in dem Moment ist die Bibel sehr klar und sagt, geht hin und lasst euch taufen. Macht es. Du musst nicht perfekt sein für die Taufe. Du musst auch keinen Sündenkatalog abgearbeitet haben. Du musst nichts tun in dem Sinne, um bereit zu sein für die Taufe, außer eine Sache. Vielleicht zwei. Jesus angenommen haben und verstanden haben, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Diese Bereitschaft muss drin sein, weil danach geht's los. Amen, Kevin. Philipper 2, 12 bis 13 sagt Folgendes. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm, also Gott, auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung in eurem Leben voll und ganz oder sich voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Das ist die NGÜ. Die ist so ein bisschen leserfreundlich. Ich habe uns aber trotzdem die Elberfelder mitgebracht und die sagt es folgendermaßen. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, das Wollen wie auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Und das Wort Furcht und Zittern kann man wirklich übersetzen mit Ehrfurcht und Respekt. Aber mir gefällt das Gefühl, das dabei entsteht mit Furcht und Zittern. Weil Respekt und Ehrfurcht kennen wir in unserer Gesellschaft nicht mehr. Furcht und Zittern meint genau dieses, ich stehe vor Gott. Und gleichzeitig ist es Gott, der in uns wirkt, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Und das will ich uns zusprechen heute. Wir gehen nicht alleine, wenn wir diese Dinge realisieren in unserem Leben, die Gott von uns möchte. Tun wir nicht. Gott gibt seinen Senf, seinen Teil dazu, damit es in unserem Leben klappt, was er von uns verlangt. Aber wir müssen den ersten Schritt gehen. Und der erste Schritt bedeutet, meine Haltung im Herzen ist mit dem Respekt und der Ehrfurcht verbunden vor Gott, die es sein soll. Nicht andersrum. Nicht Gott wird schon tun und dann überlege ich es mir. Mein erster Schritt muss sein, Gott, ich habe mich entschieden und ich will es tun. Ich werde es machen. Ich werde Schritte gehen. Und in diesem Tun gibt Gott dieses Wollen und das Vollbringen, es umzusetzen, damit es darin endet, in dem, was Gott möchte. Amen. Und ich finde einen Teil hier sehr bemerkenswert. Nämlich sagt Paulus, wie ihr gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Anwesenheit, sondern auch, wenn ich nicht da war. Und es gibt einen Punkt und ich möchte den wirklich kontrastreich jetzt beschreiben. Versteht mich bitte jetzt nicht falsch, das kann sehr, sehr aneckend klingen, aber ich möchte das trotzdem in dem Kontrast darstellen. Der Unterschied zwischen religiös sein und gläubig sein ist der Unterschied, ist, tue ich es, während ich was davon habe oder tue ich es auch im Geheimen, weil es ein Prinzip von mir ist. Gläubig sein bedeutet, ich vertraue und handle dementsprechend. Religiös, religio, das lateinische Wort heißt rechter Glauben. Ich tue das, wie es man mir sagt und ich tue und wenn ich dann drin bin, passt's. Also ich komme in den Gottesdienst, weil es sich so gehört. Kann religiös sein. Ich komme in den Gottesdienst, weil ich erwarte, dass Gott wirkt und ich will Gemeinschaft haben mit Menschen, die auch an Jesus glauben und ich mache den Unterschied, damit diese Welt was sieht, wenn diese Gemeinde wächst, ist Glaube. Tue Dinge im Vertrauen, es kostet mich vielleicht sogar was. Sonntags bin ich halt nicht bei der Familienfeier dabei oder was auch immer, aber meine Prinzipien sind gesetzt. Und wie ich Jesus kennengelernt habe in meinem Leben, war das ein ganz großer Kontrast zu dem, wer ich war, wer ich sein wollte, wer ich werden wollte und zu dem, was Jesus eigentlich von mir haben möchte. Und es hat mich viel gekostet, praktisch wie auch in meiner Denke zu verändern. Da gehen wir jetzt nicht rein, Zeugnisse dauern immer so lange, wir haben noch ein Zeugnis von dir. Auf jeden Fall haben wir jetzt diese Sünde, diese Hamartia, diese Zielverfehlung in unserem Leben. Du stehst da und du zielst und du triffst komplett daneben und aus dem Nichts kommt ein anderer Pfeil und trifft komplett rein in die Mitte. Und alle, poh, was ist denn da passiert? Jesus hat geschossen. Jesus hat die Mitte getroffen für dich. Und es wird auch gewertet. Deiner wird nicht mehr gewertet. Das, was du daneben geschossen hast, zählt nicht. Der Einzige, der davon weiß, bist nur noch du. Und vielleicht derjenige, der das Foto gemacht hat. Aber sonst niemand mehr. Der Pfeil von Jesus wird in deinem Leben gewertet. Vor Gott, vor dem Richter, vor der Ausstellung heißt es getroffen, Sieger. Aber der nächste Pfeil, der kommt wieder von dir. Und die Frage ist, sage ich Jesus, ich will jetzt dein Jünger sein? Lehre mich, wie treffe ich? Und dann triffst du vielleicht nur den äußeren Ring. Dann mal ein bisschen mehr, ein bisschen weg. Aber du bist schon auf dem Feld, das ist gut. Und dann geht es immer mehr zur Mitte. Und Jüngerschaft bedeutet genau das. Matthäus 28 sagt nicht, geht hin in alle Welt und macht Sesselwärmer. Hauptsache Leute, die den Raum wärmen, damit wir eine gute Statistik haben. Das sagt Jesus nicht. Jesus sagt auch nicht, macht Christen. Jesus sagt, geht in alle Welt und macht Jünger. macht Leute, die mir nachfolgen. Und Jünger bedeutet übersetzt das Wort Matetes, Azubi, Lehrling. Ja? Ein Jünger ist jemand, der nach der Überzeugung eines bestimmten, noch nicht mal Lehre, sondern Lehrers lebt. Und jeder von uns sollte ein Jünger Jesu sein, nicht ein Christ, ein Jünger Jesu. Christ ist die äußerliche Betrachtung. Leute haben irgendwann in der Apostelgeschichte festgestellt, hey, das sind Leute, die leben nach den Lehren von Jesus. Ach, das sind diese, die folgen Jesus nach, also Christus. Ach, das sind Christen. Deine Definition in der Kirche sollte nicht sein, ich bin Christ, sondern ich bin Jünger Jesu. Ich folge Jesus nach. Mein Leben bedeutet, gehört in seine Hände. Und das bedeutet unglaublich viel für unser Leben. Jesus sagt, er ist der Retter. Der rettet uns vor was? Es geht doch gut. Er rettet uns von einer Dimension, die wir gar nicht in der Hand haben, nämlich vor dem Gericht Gottes für den Schrott, den wir machen. Er rettet uns vor der Sünde, die unsere Beziehungen, unsere Sexualität und andere Dinge kaputt macht. Und ich weiß, das spricht man nicht mehr an in unserer Gesellschaft, aber Jesus hat es getan und deswegen will ich es wiederholen. Jesus hat fast zu jedem seinen Senf gegeben, zu Geld, zu Sexualität, zu Leben, zu Nachfolge, zu Art und Weise, wie ich Menschen begegne, zu Denkweisen, zu alles. Jesus hat seinen Senf zu allem gegeben. Er hat sich überall eingemischt. Warum? Weil die Sünde etwas ist, was alles durchtrieft und überall raus muss. Und Jesus rettet uns davon. Und manchmal merken wir es noch nicht mal. Und deswegen ist es der Begriff dessen, ich muss es verstehen. Deswegen checken Menschen, Leute, auch nicht, was wir hier tun. Ja, wenn Gäste reinkommen, werden sie sagen, warum beten die diesen Jesus an? Und wir dürfen ihnen Step by Step beibringen und sagen, hey, ich erkläre es dir. Pass auf. Und dann nimmst du ihn mit aufs Café oder auf Mittagessen und erklärst ihm Jesus. Ganz einfach. Das ist meine Jüngerschaft. Mein Leben gehört ihm. Und wer auf mich schaut, schaut auf Jesus. Amen. Und ich sage nicht, dass Fehler passieren. Mir passieren dann dauernd Fehler und manchmal sogar richtige Rückschläge. Aber dafür ist die Gnade, dass ich wieder aufstehe und sage, okay, und jetzt gehe ich weiter. Und ich gehe konkret diesen Weg. Und ich habe dir kurz 5 Punkte mitgebracht für Nachfolge. Eigentlich sollte das heute ein Hybridthema sein, aber das ist keine Chance. Du kannst so 2 große Themen nicht verbinden. Aber ich habe dir trotzdem aus der Predigt vor 2 Wochen einfach ein paar Punkte mitgebracht. Wenn du möchtest, nimm sie dir gerne mit zu Hause zum Nachstudieren, zum Nachlesen. Ich gehe ganz kurz rein. Warum ist Jüngerschaft, diese Nachfolge von Jesus und in der Nachfolge die Taufe integriert, so wichtig? Einerseits, Jesus fordert es. Zweitens, Paulus fordert es, der quasi der Vertreter Jesu war und Kirche gebaut hat, also das, wo wir jetzt sind. Die Jüngerschaft wird dadurch verwirklicht, das hatten wir. Ja, Jesus sagt, hey, wer an mich glaubt und so weiter. Es bedeutet konkret, ich kehre um. Ja, ich gehe diesen Schritt nicht nur in dem Bild, nicht nur in dem Symbolischen, sondern in dem Tun. Ja, es bedeutet, die Bibel sagt, wer vorher geklaut hat, soll jetzt nicht mehr klauen und sogar Gutes tun. Ja, wer vorher das gemacht hat, soll das nicht mehr tun und so weiter. Und in diesem Glauben bleiben. In der Gemeinschaft bleiben, in der Kirche sein, mit Leuten, die auch an Jesus glauben und sich bauen lassen. Und deswegen ist Taufe ein Teil von dieser Jüngerschaft. Ich nenne es auch immer ganz lieb heilsrelevant. Taufe ist heilsrelevant, weil Jüngerschaft, Glauben bauen bedeutet, ich nehme die Relevanz des Glaubens und sie wird Teil in meinem Leben. Jüngerschaft ist konkret Jesus nachgehen. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Damit ist Taufe in sich selber nicht die wirkende Kraft. Der Fachbegriff ist ex opere operator, aus sich selber wirkend. Wir gehen jetzt nicht in dieses Wasser. Wir haben auch mit Sven jetzt am Mittwoch, wo wir Bürotag haben, nicht den Heuer-Heuer-Tanz gemacht ums Wasser rum. Wir haben es nicht geheiligt in dieser Form oder so. Egal. Wir haben da nichts anderes Wasser irgendwie mit reingemischt oder so, reingespuckt. Keine Ahnung, nichts gemacht in diese Richtung. Das Wasser ist ganz normales Wasser. Dieses Wasser ist in sich selber nicht wirkend. Auch nicht, wenn wir mit Sven drüber beten. Dafür haben wir nicht die Macht, dafür müssten wir Jesus sein. Aber alles, was dazugehört, dass jemand zu dieser Taufe geht, baut den Glauben, formt den Glauben und festigt den eigenen Glauben. Und das wiederum ist heilsbauend. Oder rettungsbauend, glaubensbauend in seinem eigenen Leben. Und das brauchen wir dringend in der Nachfolge. Es gehört zur Nachfolge, weil es ein klares Zeichen ist von ich folge Jesus nach. Und weil es eine Aufforderung von Jesus ist. Und ich glaube, heute essentiell wichtig. Wisst ihr, ich wurde als Kind getauft. Das ist halt so passiert. Wenn mir niemand gesagt hätte, dass ich das wurde, hätte ich es heute nicht gewusst. Deswegen vertreten wir keine Erwachsenentaufe oder keine Kindertaufe. Wir vertreten die Glaubenstaufe. Du hast verstanden, warum du schuldig bist. Du gehst dahin und nimmst die Gerechtigkeit Gottes für dein Leben. Du lernst die neuen Dinge und lebst in der Verheißung von Jesus. Weil den einzigen Glauben, der vor Gott relevant ist, ist dein eigener. Niemand kann für dich glauben vor Gott. Nur dein eigener Glaube vor Gott zählt. Das sagt die Bibel. Deswegen, wann sollte ich mich taufen lassen? In dem Moment, wo ich verstanden habe, dass ich Jesus nachfolge und mein Leben verändern will, sollte ich zur Taufe gehen. Und jetzt hast du den Zuspruch Gottes. Gott ist ein Gott der Bünde. Gott liebt Bünde schaffen, ja? Bundesvolk. Adam, Eva, Noah, Abraham, Sinai, Kreuz. Aber am Kreuz ist was Interessantes passiert. Für einen Bundespartner braucht es immer zwei. Jesus macht den Bund, den ersten Teil. Manche sagen auch immer mit Gott, aber ich sehe, die Bibel sagt, Jesus macht den ersten Teil. Und in der Taufe sage ich, ich mache den zweiten Teil und reiche die Hand. Und hiermit ist der Bund fest. Und mit dem Bund hast du die Zusage, dass Jesus mit dir geht. Amen. Aber nicht durch das Tun alleine, sondern durch den Glauben im Herzen, der das erst zum Sakrament und zur Wirkung in unserem Leben macht. Und hier bin ich bei unserer Umsetzung. Worship-Team darf gerne nach vorne kommen. Wisst ihr, wenn du noch nicht getauft wurdest, dann tauf dich. Es sind Herausforderungen, ja, sich taufen zu lassen. Familien mögen das nicht. Vielleicht bist du in einem anderen Kontext auch christlich aufgewachsen und kennst es nicht. Ich will dich nicht verurteilen, das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich will dich ermutigen, wenn du es noch nie gemacht hast, tu es für Jesus. Zeig ihm, wie wertvoll er für dich ist. Es gibt Geschichten, wo Leute gegen ihre Familie gehen, weil sie einen Menschen lieben und mit ihm unterwegs sein wollen. Dieselbe Liebe möchte Jesus auch. Dass du sie zeigst. Ja, es gibt Konflikte deswegen, ja. Und das sagt Jesus auch. Es wird Konflikte geben wegen ihm. Sagt er selber. Aber wenn das stimmt, dass Jesus real ist und das von uns fordert und all die Dinge, und ich glaube, das stimmt, dann ist es das wert. Denn das ist am Ende die entscheidende Sache, die für dich und dein Leben kostet, wenn das Leben irgendwann vorbeigeht. Und für alle anderen, die sich schon getauft haben, und das war auch eine ermahnende Predigtvorbereitung für mich, ist der Finger oben. Auch gegen mich. Und sagt, vergiss nicht, du bist der Sünde tot. Du bist der Sünde gestorben. Wisst ihr, wenn wir mit Jesus eine Zeit lang unterwegs sind, gibt es diesen Effekt des Zombies. Da kommt so ein Zombie aus diesem Wasser zurück und will dich wieder greifen. Und die Bibel sagt, dieser muss drinbleiben. Ja, den trittst du schön wieder zurück. Wir sind der Sünde gestorben. Sie ist nicht mehr Herr in unserem Leben. Sie will es wieder sein, weil sie feststellt, Herr, der läuft doch noch. Aber sie darf es nicht mehr sein. Und unser Auftrag und Leben ist es zu sagen, Jesus, ich bin in der Taufe und ich entscheide mich heute, wenn ich gemerkt habe, ich bin doch irgendwie wieder lebendig geworden für die Sünde, wieder für sie zu sterben und für dich zu leben. Amen. Hey, wir leben für Jesus. Unser Leben, Ausrichtung, alles gehört Jesus. Und deswegen ist diese Predigt und all die Dinge, die du gehört hast, nicht für die, die sich noch nicht taufen lassen haben, sondern erst recht für die, die sich taufen lassen haben. Eine Erinnerung, wir alle sind in diesem Gang. Ja? Nicht Kevin, der sich heute taufen lässt. Oder wer auch immer in Zukunft sich taufen lässt. Wir alle gehen denselben Weg. Wir sind der Sünde tot und leben nur noch für Jesus. Amen. Und ich lade euch ein, eure Augen zu schließen, da wo ihr seid. Einfach aus der Privatsphäre halber. Und vielleicht bist du heute hier und du hast dich noch nicht taufen lassen und ich will gar keine Hand von dir. Aber ich will für dich beten. Du kannst doch überhaupt nicht einer Meinung sein mit dem, was ich hier sage. Aber erlaub mir trotzdem für dich zu beten. Und Herr Jesus, ich danke dir für jeden, der hier noch nicht diesen Schritt gegangen ist, Herr. Herr, ich bete, dass es kein Schritt wird des Druckes und der Pflicht, Herr Jesus, aus einem Oh nein, Mist, Gedanken, sondern Herr, ich bete, dass ein Prozess entsteht, dass Herr, liebe ich dich, gehe ich dir nach, folge ich dir nach. Ich bete, dass es ein Gebet wird jetzt der Reflexion in ihrem Leben, Herr. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst und hier Menschen, Herr Jesus, wirklich überführst, so wie es dein Wort sagt. Herr, wir sind Vertreter und Prediger deines Wortes, aber wir überzeugen niemand. Du tust es. Und ich bete, dass du uns begleitest im Alltag. Nicht wie ein Verfolger, sondern wie ein Berater. Herr, dass du sprichst zu unserem Herzen und Dinge klar machst. Dass du Dinge erklärst, dass du Dinge groß machst in uns. Auf dass wir, die wir vielleicht noch nicht den Schritt gegangen sind, zu sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen, diesen Schritt gehen. Herr, ich breche im Namen Jesus diese Gedanken von Beziehungsunfähigkeit in diesem Raum. Herr Jesus, über unsere Gesellschaft wird ausgesprochen, wir sind beziehungsunfähig. Und ich sage im Namen Jesus, das ist nicht so. Ich spreche uns zu, dass wir es sind. Herr, und dass wir Vertrauen und Verantwortung in die Hand nehmen dürfen und können, Herr Jesus. Herr, in unseren Ehen, in unserem Leben, Beziehungen, aber auch, Herr Jesus, wenn es um die Taufe geht. In deinem Namen bete ich, Herr. Amen. Der zweite Gedanke ist, ich möchte für alle beten, die gerade sagen, okay, Simon, stimmt, ich war in der Taufe und ich merke in meinem Leben, bin ich gerade in Bereichen wieder, wie sonst merke ich, wie dieser Zombie gerade mich greifen will. Ey, die Gnade ist für dich. Ja, die Gnade hat die Kraft, dich von diesem Zombie wieder zu befreien. Und ich möchte uns nochmal einladen, die Augen zu schließen für alle, die jetzt ihre Hand heben möchten. Und ich möchte euch einladen, wenn jetzt jemand hier ist und sagt, hey, ich möchte wieder neu komplett zu sagen, Jesus, ich folge dir nach. Hey, egal welche Enttäuschungen ich hatte, Nöte, ich hatte Sorgen, ich hatte Probleme, wo ich merke, ja, diese Sünde kommt wieder in mein Leben, alte Gewohnheiten wollen mich wieder einnehmen, aber ich möchte wieder komplett für Jesus leben. Und wenn du da bist und du willst die Entscheidung, heb doch deine Hand. Ich will dich dazu einladen. Dankeschön, 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 Dankeschön. Dürft die Hand wieder runternehmen, Herr. Und ich bete und danke dir für jeden Einzelnen, der gerade die Hand gehoben hat. Herr, ich bete, dass wirklich diese lebendige Kraft deiner Auferstehung in ihr Leben hineinkommt. Herr, ich bete wirklich, dass Leute wieder die Gnade neu verstehen und ein Feuer in ihnen entfacht wird, das sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen und ich will ein lebendiges Zeichen deiner Gegenwart sein, Jesus. Herr, ich bete, dass Frust im Namen Jesus geht, dass Scham im Namen Jesus weicht, Herr, und dass gesunde Reue reinkommt und sagt, Jesus, ich bereue, was ich getan habe und ich nehme deine Gnade für mich in Anspruch. Jesus, danke für deine Gnade, danke für deine Güte, danke für deine Treue, danke dir, dass du es bist, der in unserem Leben macht und nicht wir. Herr, und dass wenn wir uns auf dich stellen und dir vertrauen, Herr Jesus, unser Leben gut werden kann, auch wenn die Dinge vielleicht schwer aussehen. Herr, das Ergebnis wird gut sein in dir. In deinem Namen bete ich und alle sagen zusammen Amen.